Das ist sehr schön.
Muss man glauben,
weil es natürlich eine Kunst ist.
Leute, jetzt passt mal auf.
Ikorst,
der Podcast. Wunderbar. Zum Jubiläum des Landkreises Nürnberger Land.
Das passt zu uns.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hilkeucht, dem Jubiläumspodcast des Landkreises Nürnberger Land. Zum 50. Jubiläum treffe ich pro Folge jeweils eine Persönlichkeit hier aus dem Landkreis. In den letzten Ausgaben waren ja schon unser Landrat Armin Kroder zum Beispiel, die Bogenschützin und Landkreisbotschafterin Charlene Schwarz oder die Clublegende Marc Mintal im Studio. Mit unserem heutigen Gast blicken wir gegen Ende des Jahres nochmal zurück auf das Landkreisjubiläum und die Sommernachtsgabe und auf die Wirtschaft hier im Nürnberger Land. Denn in dieser Folge ist bei mir ein Unternehmer aus Beringersdorf bei Schweig zu Gast. Er ist hier im Nürnberger Land aufgewachsen, studierte in der Schweiz und in den USA und kehrte dann zurück, um das elterliche Kalksandstein-Unternehmen Zapf-Dyckfuss zu übernehmen. Außerdem fungiert er seit diesem Jahr zusätzlich noch als Landkreisbotschafter im Nürnberger Land. Herzlich willkommen im Studio Dr. Hannes Zapf.
Ein herzliches Servus und Hallo.
Ja, erstmal, was macht ein Landkreisbotschafter?
Ja, ein Landkreisbotschafter vertritt natürlich nach draußen die Besonderheiten des Landkreises. Er wirbt für den Landkreis und er macht auf die schönen Dinge im Landkreis nach innen, auch innerhalb des Landkreises vielleicht aufmerksam.
Ja, was für Sie die schönen Dinge hier im Landkreis sind, das werden wir später noch besprechen. Wie kam es denn zustande, dass Sie angefragt wurden als Landkreisbotschafter?
Ja, ich war ganz überrascht, wie mich der Herr Hölzel von der Landkreisentwicklung angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Anlässlich des Jubiläums würde man eben drei Landkreisbotschafter berufen wollen. Und ich habe mir das sofort vorstellen können. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und ich lebe ja gerne in dem Landkreis und deswegen, ja, freue ich mich jetzt auch drauf.
Wieso haben Sie direkt zugesagt?
Ja, weil ich einfach viele Menschen in diesem Landkreis kenne. Ich bin ja stark vernetzt auch hier, bin hier aufgewachsen und für mich ist der Landkreis ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, privat und auch unternehmerisch. Und von daher, ja, verbinde ich viele Sympathien mit diesem Landkreis als meine Heimat.
Ja, bei der Sommernachtsgala in Hersbruck wurden Sie ja als Landkreisbotschafter vorgestellt. Ich durfte Sie ja da auf der Bühne interviewen. Hier waren Sie noch so ein bisschen in der Entwicklung der Aufgaben des Landkreisbotschafters. Fest stand allerdings, dass Sie sich um den Bereich Wirtschaft kümmern werden. Was bedeutet das für Sie konkret?
Ja, also die Aufgabe ist es natürlich, dass wir auch möglichst viele junge, neue Unternehmer in diesen Landkreis holen. Die Welt dreht sich ja jeden Tag ein Stückchen weiter und es braucht natürlich auch immer wieder neue Unternehmen, neue Arbeitsplätze und das ist, denke ich mal, das Hauptziel. Es soll aber auch vor allem bewusst gemacht werden, dass die jungen Menschen nicht diesen Landkreis verlassen müssen, um gute, interessante Unternehmen als Arbeitgeber zu finden und natürlich auch gut bezahlte Aufgaben und Herausforderungen zu haben. Davon gibt es reichlich in diesem Landkreis. Und das ist auch wichtig, das immer wieder bewusst zu machen. Im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn wir möglichst viele Nürnbergerinnen und Nürnberger noch in den Landkreis holen, sowohl um ihr Unternehmen zu gründen oder in den bestehenden hier zu arbeiten.
Wie waren die ersten Monate seit der Ernennung als Landkreisbotschafter für Sie?
Ja, also das Fest war natürlich sensationell schön in Hersbruck. Ja.
Das Essen war auch gut, ich habe sogar die Deko mitgegessen.
Und das Schöne war ja auch wirklich, dass so viele da waren aus unterschiedlichsten Bereichen des Landkreises. Und insofern war es ein sehr guter Start und ich hoffe jetzt, dass wir uns eben auch immer mehr miteinander vernetzen, neue Ideen kreieren, auch natürlich über die Medien, das heißt auch hier über euch, ja, damit alles, was im Landkreis passiert, an Dingen sich weiterentwickelt, auch nach draußen an die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Nürnberger Land, aber natürlich vor allem raus in die Welt, ja, nach ganz Deutschland, nach ganz Europa, auf die ganze Welt geht.
Ist es auch das, was Sie dann in den nächsten Jahren für den Landkreis erreichen wollen, dass Sie genau in diesem Bereich Networking unterwegs sind, junge Menschen vielleicht auch hier in den Landkreis zu holen?
Ja, das ist schon natürlich ein Ziel, ja, dass ich mein eigenes Netzwerk auch wirklich nutze. Ich bin ja in vielen Verbänden ehrenamtlich in Vorständen tätig. Ich habe viel zu tun, auch mit den Medien daher. Und zwar sowohl hier in Bayern als auch in Berlin. Und es ist mir ein Anliegen, ja, da natürlich zu werben, ja, auch für das Nürnberger Land.
Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Sie hier als Unternehmer im Landkreis verwurzelt sind, natürlich auch privat. Und bevor wir auf Ihr Leben hier im Landkreis eingehen, möchten wir Sie in unserer Schnellfragerunde etwas besser kennenlernen. Das bedeutet, wir nennen Ihnen zwei Begriffe und Sie entscheiden sich für einen davon. Kriegen wir hin. Nürnberg oder Nürnberger Land?
Nürnberger Land.
Studieren in der Schweiz oder in den USA?
In der Schweiz.
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer?
Arbeitgeber.
Kulinarisch Bratwürste mit Kraut oder Schäuferle im Nürnberger Land?
Schäuferle natürlich.
Sehr gut. Fränkisches Bier oder Wein aus dem Nürnberger Land?
Fränkisches Bier, Wein aus dem Nürnberger Land kenne ich gar keinen.
Inspiration durch Aktivität oder Ruhe?
Eher durch Aktivität.
Oper im Opernhaus in Nürnberg oder Theaterfestspiele wie zum Beispiel die Wallenstein-Festspiele in Altdorf?
Beides.
Mit der Familie das Laufer Industriemuseum besuchen oder doch lieber ab ins Schweiger Hallenbad?
Industriemuseum Lauf und danach Schweiger Hallenbad.
Und danach in Ihr eigenes Museum. Ja, Sie sind hier im Landkreis auch aufgewachsen. Wie war damals Ihre Kindheit hier im Nürnberger Land?
Ja, ich bin hier in Beringersdorf aufgewachsen, hier in die Grundschule gegangen. Damals war Beringersdorf ja noch eine eigene Gemeinde. Mit der Gebietsreform ist ja nicht nur das Nürnberger Land entstanden, sondern auch Beringersdorf in die Gemeinde Schweig eingetreten. Und ich habe dann auch in meiner Jugend Sport gemacht, erst beim TSV Beringersdorf kein Fußball gespielt, das wollten meine Eltern nicht, sondern Tennis, weil sie selber Tennisspieler waren. Und dann habe ich beim SV Schweig noch ein paar Jahre Handball gespielt, bevor ich dann in die Schweiz gegangen bin. Also ich hatte eine sehr schöne Jugend hier. Ich habe auch im Posaunenchor gespielt in der Kirche. Und ja, war auch immer viel draußen, wenn es immer ging, möglichst nicht an der Schulbank oder beim Hausaufgaben machen, sondern das viel draußen. Hat meiner Schulkarriere nicht in jeder Phase gedient, aber ich habe es geschafft.
Nein, das kenne ich irgendwoher. Wobei, also Tennis habe ich ja auch mal gespielt, also nur wenige Jahre und nicht wirklich erfolgreich, aber es hat mal kurzzeitig Spaß gemacht. Hier vor euch dann. Nach dem Abitur in Nürnberg haben Sie dann in der Schweiz und in den USA Betriebswirtschaftslehre studiert. Wie kam es damals dazu? Wollten Sie dann einfach mal eine Zeit lang raus aus dem Nürnberger Land, raus aus der Heimat?
Ja, also es ist ja immer schwierig als junger Mensch sich zu überlegen, was ist jetzt mein Ausbildungs- und mein Berufsziel. Ich habe dann erst so ein paar Praktikas gemacht, auch bei der MAN in Nürnberg, vor allem im Maschinenbaubereich, Schlosserei, aber auch Gießerei und Schmiede. Das gibt es heute bei der MAN, glaube ich, alles gar nicht mehr. Und am Ende habe ich mich dann doch für den Weg des Betriebswirtschaftsstudiums entschieden. Vor allem auch deswegen, weil ich mich eben nicht nur in Nürnberg, ich wurde ja damals, konnte man sich den Studienplatz ja nicht raussuchen in den 1980, sondern man wurde ZVS verteilt, Zentralvergabe der Studienplätze. Und ja, dann wollte ich unbedingt noch was anderes haben als nur zentral verteilt. Dann habe ich mich in St. Gallen beworben und bin dann auch dort genommen worden. Das war dann schon auch mit einem Grund, warum ich mich dann doch für die Betriebswirtschaft im Ausland entschieden habe. Aber tatsächlich auch, um mal rauszukommen.
Ja, Ihre ersten beruflichen Stationen waren ja dann in der Unternehmensberatung zunächst mal. Was hat Sie daran gereizt?
Die Unternehmensberatung ist sicher für Berufseinsteiger deswegen interessant, weil man in sehr kurzer Zeit enorm viel unterschiedliche Dinge erlebt, unterschiedliche Aufgaben macht und von daher den berühmten Erfahrungskurveneffekt ja einfach schneller bewältigt als junger Mensch. Man ist in unterschiedlichsten Unternehmen unterwegs, lernt sehr viele Persönlichkeiten kennen. Wir lernen ja nicht nur immer in der Sache, sondern vor allem von Menschen. Und deswegen war das für mich ganz klar, dass wenn ich da irgendwo genommen werde, dass ich das dann auch mache.
Konnten Sie aus der Zeit in der Unternehmensberatung auch viel mitnehmen für Ihren jetzigen Beruf als Geschäftsführer? Hat man da viel gelernt, worauf man jetzt zurückgreifen kann?
Auf jeden Fall. Also als junger Mensch, ich bin ja damals mit 26 bei Roland Berger in München eingetreten, ja, macht man ja natürlich auch Fehler und es ist immer besser, man macht die Fehler in den Unternehmen der anderen als im eigenen. Deswegen ist es auch von der Seite her einfach gut. Aber wie gesagt, ich habe enorm profitiere immer noch von all dem, was ich damals in diesen Projekten, die wir da bearbeitet haben, im In- und Ausland gelernt habe.
Ja, Sie waren viel unterwegs und sind dann irgendwann wieder ins Nürnberger Land zurückgekehrt. Was war damals der Impuls dafür?
ja, der Impuls war natürlich schon, dass ich, wie die meisten Kinder in Unternehmerhaushalten, ja jeden Tag beim Mittag- oder Abendessen irgendwie auch mit dem Unternehmen konfrontiert war. Ja, man natürlich erzählt der Vater zu Hause, man ist mal am Wochenende nicht nur auf dem Wanderweg, sondern am Rückweg schaut man auch noch ein paar Baustellen an, ja. ob da die Kalksandsteine von der Firma Zapf auch wirklich geliefert worden sind. Und von daher denke ich, ist das schon was Besonderes. Man ist von Kindheit an irgendwie damit verbunden. Ich habe auch da natürlich Praktikas gemacht und als Schüler schon. Von daher habe ich immer auch Interesse gehabt an dem Unternehmen. Mein Vater hat dann immer gesagt, man muss es wollen und man muss es können, dass ich es konnte. Davon war er dann wohl überzeugt. Mit 29 hat er dann mich gebeten, auch mitzuteilen, ob ich jetzt auch will. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut und das Tolle war ja 1989, dass dann, ohne dass das jemand am Anfang des Jahres überhaupt auf dem Schirm hatte, die Wiedervereinigung, wie wir wissen, der Mauerfall stattfand. Und mit dem Mauerfall war für mich total klar, dass ich das Unternehmen mache, und wir sind dann ja auch sofort aufgebrochen nach in den Wilden Osten und haben dort zwei bestehende Kalksandsteinberge von fünfen, die es noch gab, auch übernommen.
Ja, Sie haben ja dann einige Jahre selbst auch die Rolle des Arbeitnehmers gehabt. Wäre das auf Dauer eine Option gewesen, auch Arbeitnehmer zu bleiben? Oder haben Sie dann den Reiz des Unternehmertums auch durch Ihren Vater damals ja für sich entdeckt?
Ja, also wie gesagt, mit 29 kann man sich ja auch noch nicht überblicken, was es wirklich bedeutet, Unternehmer zu sein. Das muss ich auch sagen. Ich hatte ja auch dann in meinen 30 Jahren, die ich jetzt im Unternehmen tätig bin, auch immer wieder schwierige Phasen. Es gibt ja nicht nur immer eine Richtung. Wir haben dann auch ja in Mitte der 90er Jahre unsere Ostbeteiligung wieder verkauft, auch aus wirtschaftlichen Gründen heraus, wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Damals gab es, nachdem wir sehr, sehr gute Zeiten am Anfang hatten, hat es den Wettbewerb angezogen wie die Fliegen. Jedes Monat wurde ein neues Kalksandsteinwerk so gefühlt eröffnet und am Schluss gab es viel zu viel Kapazitäten und keiner hat mehr Geld verdient. Also ich habe schon alles mitgemacht und von daher muss ich sagen, überblickt man das vielleicht als junger Mensch nicht alles, was es auch für schwere Zeiten gibt in der Wirtschaft, wenn man dann, ich bin ja persönlich haftender Gesellschafter und nicht nur Geschäftsführer, ich hafte mit meinem ganzen Privatkapital und insofern hatte ich schon auch schwere Tage. Vielleicht war es gut, dass ich die 1989 so noch gar nicht absehen konnte. Also von daher muss ich sagen, es ist vielleicht für mich auch wichtiger gewesen, dass ich vorher bei vielen großen Unternehmen in Deutschland, also großen Industrie-AGs als Berater tätig war, und in den ganz großen Unternehmen geht es natürlich anders zu als in Familienunternehmen. Aber ich hätte mir am Ende sicher auch vorstellen können, in einem Familienunternehmen zu arbeiten, vielleicht auch als Angestellter, hätte ich genauso gut geschafft, glaube ich.
Was ist der Vorteil an einem Familienunternehmen in Ihren Augen?
Na, der Vorteil des Familienunternehmens ist, dass wir nicht so kurzfristig denken müssen wie die börsennotierten Unternehmen, vor allem die ja jeden Tag daran gemessen werden, ob sie für den Kapitalmarkt erfolgreich sind, ob es aufwärts geht oder abwärts, ja. Und in den Familienunternehmen gilt vielleicht doch eher der Spruch, wir denken nicht ans nächste Quartal, sondern an die nächste Generation.
Das ist ein sehr schöner Spruch. Sie haben sich dann entschieden, das Unternehmen ja zu übernehmen. Sie sind jetzt Geschäftsführer von Zapf Dalkfuß. Das Unternehmen wurde ja damals von Ihrem Urgroßvater Georg Zapf gegründet. Auf Ihrer Website steht auch, Sie verfolgen die Mission Mauerstein, steht im Übrigen auch in jeder E-Mail von Ihnen. Was macht denn die Firma genau, wenn Sie es einem Laien erklären müssten? Also Kalksandstein haben wir gerade schon gehört, aber was bedeutet das genau?
Also zunächst mal sind wir ja das älteste Kalksandsteinwerk der Welt. Mein Urgroßvater hat mit 28 Jahren 1899 das vierte Kalksandsteinwerk in Deutschland betrieben. Und nachdem es die anderen drei nicht mehr gibt, darf man das dann behaupten, denn es ist eine deutsche Erfindung, wie dieser Kalksandstein aus den drei Naturstoffen Quarzsand, Kalk als Bindemittel und Wasser entsteht, also drei natürliche Rohstoffe. Und es ist bis heute tatsächlich das Hauptprodukt, aber die Wege und vor allem der Markt hat sich natürlich sehr verändert in diesen über 120 Jahren. Und so müssen wir heute eigentlich vor allem schon ganz am Anfang von jedem Bauprojekt mit den Bauträgern, mit den Architekten, mit den Bauherren dran arbeiten, dass wir alle bauphysikalischen Eigenschaften für das Gebäude erfüllen. Also Schallschutz, Brandschutz, Wärmeschutz und die Statik natürlich, dass das Haus auch hält. Kalksandstein kann sehr viel tragen, hat hohe Druckfestigkeiten, sehr gute Schalldämmwerte und kann mit schlanken Wänden viel erreichen, im Geschosswohnungsbau vor allem damit. Deswegen ist der Geschosswohnungsbau auch unser Hauptmarkt und in diesen Markt liefern wir dann alles, was in die Wand rein muss, in die Rohbauwand für den Bauunternehmer, also nicht nur den Kalksandstein, sondern eben auch Ergänzungsartikel bis hin zum Rollladenkasten, den wir dann als Handelsartikel zukaufen.
Wer ist dann konkret Ihre Zielgruppe und wer sind Ihre Kunden?
Also wir betreiben eigentlich ein reines Neudeutsch B2B-Geschäft, das heißt, wir bearbeiten keine privaten Bauherren, die eine Gartenmauer bauen wollen oder sogar ein Einfamilienhaus bauen wollen, sondern die verweisen wir dann auf den Baustoffhandel. Und wir arbeiten schon mit den großen Bauträgern, mit den großen Investoren, natürlich auch den kommunalen. Kalksandstein wird auch sehr viel eingesetzt im Kommunalbau für Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser etc. Und von daher arbeiten wir eben mit den Profis bei den großen Baugesellschaften, bei den großen Bauträgergesellschaften und bei den großen Planungsgesellschaften.
Was mich noch grundsätzlich interessieren würde, wie läuft denn eine Übernahme des elterlichen Betriebs ab? Also wie lange war diese Übergangsphase in der Zeit damals, in der Sie ins Unternehmen eingestiegen sind? Wie kann man sich das vorstellen, direkt zu Beginn?
Also wichtig ist natürlich, dass wie immer die Chemie stimmt, ja. Und das ist natürlich bei Vater-Sohn auch keine totale Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja. Aber mein Vater und ich vielleicht auch deswegen, weil mein Vater natürlich schon auch überzeugt war, dass ich das kann. Das ist, denke ich, immer eine große Voraussetzung. Wir haben immer gleich eine klare Aufgabenteilung gehabt. Und trotzdem haben wir uns gegenseitig natürlich unterstützt. Er ist ja Maschinenbauer, kommt also mehr von der Technik, ich eher eben aus dem kaufmännischen Bereich. Und wir hatten natürlich mit dem völlig neu zu beackerten Markt in Ostdeutschland auch gemeinsam eine schöne Herausforderung. Also wir haben ja, es gab ja ganz wilde Zeiten, die einige können sich da ja dran erinnern, aber Sie in Ihrem Alter natürlich nicht, ja. 1989 gab es ja in Ostdeutschland kein wirkliches Hotel irgendwo. Man hat meistens privat übernachtet. Ja, mein Vater am Sofa, ich unten auf dem Teppich liegend in einer privaten Unterkunft. Mhm. Insofern schweißt das solche Erlebnisse natürlich auch zusammen. Ja, ich habe meinen Vater nochmal ganz anders erlebt in dieser Situation als Kind. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man die harten Fakten genauso bearbeitet, sowohl in der Technik wie in der Betriebswirtschaft. Aber das ist uns ganz gut gelungen, natürlich auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn zu zweit wäre es auch schlecht gegangen.
Ja, das glaube ich. Wie waren denn die ersten Jahre, wie Sie das Unternehmen übernommen haben? Haben Sie dann viel von Ihrem Vater auch damals noch gelernt? Wie war da so die Kommunikation in den ersten Jahren?
Ja, ich muss natürlich sehr viel lernen, vor allem was man ja nicht so aus dem Lehrbuch lernt, das ist, wie funktioniert eigentlich der Markt und Wettbewerb in jedem Marktbereich und Industriebereich ist das ja anders und wir haben ja sehr regionale Geschäfte hier. Wir vertreiben gerade in meinem Umkreis so von 120 Kilometer unsere schweren Kalksandsteine, im Moment noch ein bisschen Export nach Tschechien. Und diese besonderen Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, die muss man einfach wirklich lernen. Und da hilft es einem natürlich, wenn die Generation, die schon viel Erfahrung hat, einem da die richtigen entscheidenden Tipps gibt. Auch natürlich das Netzwerk, was man mit übergeben bekommt, was enorm wichtig ist, zu den Kunden, zu den Lieferanten, in die Verbände rein. Und insofern habe ich da enorm profitiert von meinem Vater, ja.
Ja, als Geschäftsführer, da warten ja immer neue Herausforderungen auf einen, auch gerade natürlich in schwierigen Zeiten, wenn es immer mal wieder Themen gibt, ja, um die man sich natürlich dann als Geschäftsführer kümmern muss, weil man natürlich auch eine gewisse Verantwortung auch für seine Mitarbeiter hat. Wie können Sie sich hier persönlich im Nürnberger Land zurückziehen? Also wenn der Arbeitstag mal zu Ende ist, gibt es solche Momente für Sie, dass Sie einfach mal eine Runde entspannen hier im Nürnberger Land?
Ja, ich entspanne jede Woche irgendwo im Nürnberger Land. Mein großes Hobby ist ja, oder mein Sport ist ja das Laufen. Insofern bin ich jede Woche irgendwo im Nürnberger Land auf Laufstrecken, sei es durch den Reichswald oder im Pegnitztal in Beringersdorf. startend unterwegs. Ja, das ist auch das Schöne. Ich kann von zu Hause loslaufen und bin innerhalb von 3 Minuten entweder im Pegnitztal oder im Reichswald.
Direkt noch bei 3 Baustellen vorbeijoggen. Schauen, ob die Kalksandsteine auch alle geliefert wurden. Nein.
Das ist wirklich so meine regelmäßigste Entspannung. Aber ich bin natürlich auch am Wochenende weitläufiger im Nürnberger Land unterwegs mit meiner Familie, mit meiner Frau und genieße alle Vorteile und Vorzüge, die das Nürnberger Land hat.
Und jetzt sind Sie auch noch Landkreisbotschafter, na, ist doch super, dann sind Sie noch mehr mit dem Landkreis verwurzelt, als Sie es eh schon sind. War es eigentlich für Sie mal eine Option, in die Politik zu gehen, wenn Sie jetzt schon Landkreisbotschafter sind?
Ich habe das nie ernsthaft erwogen. Ich muss aber sagen, durch meine Vorstandsämter, sowohl in Bayern in den Verbänden als auch in Berlin, ich bin ja noch Vorsitzender des Dachverbandes aller Mauersteinerzeuger in Deutschland, habe ich enorm viel mit der Politik zu tun. Dass die Zusammenarbeit mit der Politik findet ja über die Verbände statt. Mhm. Gerade jetzt in den schwierigen Zeiten ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass Politik auch versteht, wie die einzelnen Wirtschaftszweige mit diesen Herausforderungen überhaupt klarkommen, was wir vielleicht gemeinsam machen müssen. Und insofern fühle ich mich manchmal schon wie ein halber Politiker, bin aber dann doch froh, dass ich keiner bin. Denn, das muss man ehrlicherweise sagen, ja, dass natürlich Politiker zu sein schon nochmal ganz was anderes ist, denn man ist dort sicher noch viel mehr eingebunden in große Parteienorganisationen und die Freiheit eines Unternehmers hat man da nicht.
Na, dann doch lieber Unternehmer hier im Nürnberger Land. Wenn wir eh schon beim Landkreis sind, kommen wir gleich zu einer weiteren Kategorie im Podcast, den 6 Sätzen. Und Sie haben den großen Vorteil, dass Sie diese 6 halben Sätze schon mal beantwortet haben. Und zwar bei der Sommernachtsgala zum Landkreisjubiläum. Dennoch dürfen Sie jetzt nochmal, um die Sätze auch den Hörerinnen und Hörern zu
vielleicht sage ich heute auch was anderes.
Vielleicht, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was Sie überall gesagt haben. Aber schauen wir mal, wir können es ja dann vergleichen. Nummer 1, Heimat ist für mich.
Dort, wo ich mit meiner Familie lebe, wo ich aufgewachsen bin, mit vielen Freunden zusammenkommen kann, aber natürlich auch dort, wo der Sitz meines Unternehmens ist.
Ich verbinde mit dem Landkreis Nürnberger Land.
Eine enorme Vielfalt an wunderschönen Landschaften, aber auch die tolle Infrastruktur vor den Toren Nürnbergs, die wir im Nürnberger Land haben. Und auch sehr viele schöne Angebote, sowohl im kulturellen Bereich, im Bildungsbereich, im sozialen Bereich, die es sich lohnt wahrzunehmen.
Der schönste Ort im Landkreis ist für mich.
Der schönste Ort im Landkreis ist für mich das Pegnitztal, weil es so abwechslungsreich ist und zwar von der Landkreisgrenze Richtung Oberfranken bis rein in die Nürnberger Stadt.
Ich empfehle den Hörerinnen und Hörern im Landkreis, also eine Freizeitbeschäftigung wie Wanderwege oder ein Kletterwald oder was auch immer.
Ja, da empfehle ich auf jeden Fall den Panoramaweg zu wandern. Ich empfehle den Besuch der vielen Museen in Lauf, in Hersbruck oder in Altdorf oder auch zwischendrin. Das Industriemuseum haben wir vorhin schon mal angesprochen. Ja, und dann natürlich auch die Gastwirtschaften, ja, die so zahlreich im Nürnberger Land so hervorragendes fränkisches Essen bieten.
Ein gutes Schäuferle probieren. Das Nürnberger Land ist immer eine Reise wert, weil?
Ja, weil wir den perfekten Mix haben, den man in anderen Landkreisen eben in der Form nicht so gut findet, zwischen Natur- und landwirtschaftlichen Kulturlandschaften, die Schönheit der Landschaft, aber eben auch dieser ganz große handwerkliche, industrielle Dienstleistungskern von tollen Unternehmen und der dafür erforderlichen Infrastruktur, die wir natürlich dem schulden, dass wir vor den Toren Nürnberg sitzen. Ja, wir profitieren natürlich auch vom Nürnberger Flughafen, vom Nürnberger Hafen, von 3 Autobahnkreuzen im Nürnberger Land, die auch wegen der Nähe zu diesem Großraum da sind und der auch die Wirtschaftskraft im Nürnberger Land natürlich enorm stärkt und damit Arbeitsplätze, Einkommen und für all das sorgt, was wir auch brauchen, um die Schönheit im Nürnberger Land zu genießen.
Ich sehe den Landkreis in 50 Jahren.
50 Jahren sehe ich den Landkreis weiter blühen. Es wird ja immer vorhergesagt oder wurde bisher auch in früheren Zeiten schon mal vorhergesagt, dass der Landkreis an Bevölkerung abnimmt. Ich denke, dass wir gute Chancen haben, dass das nicht so kommt, sondern dass der Trend raus aufs Land auch mit den digitalen Medien vielleicht erst ganz am Anfang steht und dann immer mehr diese Vorteile des Nürnberger Lands auch wirklich vor Ort genießen werden.
Vielen Dank. Ja, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist nicht, warum Sie hier im Nürnberger Land sind, sondern warum Ihr Unternehmen eigentlich hier im Nürnberger Land besteht. Was macht denn den Standort für Sie als Unternehmer so attraktiv?
Das Nürnberger Land hat ja hier im Osten sehr viel eben an Quarzsandböden. Die gibt es nirgendwo in Bayern in diesen Mächtigkeiten und in dieser Breite. Und das ist auch tatsächlich der Grund gewesen für meinen Urgroßvater, der ja eigentlich aus Oberfranken kommt. Also die ganze Familie kommt eigentlich aus Reau. Und er hat damals eben gelesen, dass diese Quarzsandvorkommen vor allem im Nürnberger Becken im Osten liegen. Und da hat er sich hinzugesetzt und ist von Reau über Hof nach Nürnberg gefahren. Und in Beringersdorf wurde damals eine ganz kleine Unterführung, es gab nur eine ganz kleine Unterführung, da passte gerade mal ein Pferdefuhrwerk durch, neu erweitert oder gebaut und deswegen war der Boden offen. Und dann ist er da ausgestiegen und hat direkt an der Bahn eben das Unternehmen oder das Grundstück gekauft für sein Unternehmen, natürlich damals vom königlich-bayerischen Staatsforst. Ja, oder. Also insofern ist der Rohstoff der eigentliche Grund, warum das Unternehmen heute hier im Nürnberger Land seinen Sitz hat und seine Erfolgsgeschichte genommen hat.
Was macht für Sie das Nürnberger Land allgemein zu einem starken Wirtschaftsstandort?
Die Vielfalt der unterschiedlichen Branchen, die hier vertreten sind. Wir haben ja mehrere sogenannte Hidden Champions hier im Nürnberger Land, die wirklich auch auf der ganzen Welt sehr starke Wettbewerbspositionen sich erarbeiten konnten und das eben sicher schon gekoppelt an die stete Entwicklung auch der Infrastruktur, der Bildungseinrichtungen, die einfach dafür, was sich beides bedingt und was für Erfolg notwendig ist für Unternehmen und das zeichnet einfach unseren Landkreis aus.
Jetzt sagen wir hier in Bayern gern mal, ein bisschen was geht immer. Wo ist denn aus Ihrer Sicht noch Luft nach oben? Also wie kann das Nürnberger Land wirtschaftlich noch stärker werden?
Ich denke, wir können uns noch mehr vernetzen, obwohl gerade auch über das Landratsamt, über die IHKs, über die vor Ort tätigen Vereine und Verbände auch in den letzten Jahrzehnten schon viel passiert ist, auch jetzt gerade in den letzten 10 Jahren mit der Wirtschaftsförderung. Aber ich denke, da ist immer noch Luft nach oben, sich zu einzelnen Themen noch besser miteinander zu vernetzen und den Wettbewerb nicht innerhalb des Nürnberger Landes zu sehen, sondern dass wir wirklich im Wettbewerb mit anderen Landkreisen, mit anderen Städten, mit anderen Regionen stehen und da unsere Fahne gemeinsam hochhalten müssen.
Wenn wir jetzt noch vielleicht zum Schluss auf die Zukunft blicken, wie sehen Sie die Zukunft in Ihrem Unternehmen?
Ja, die Zukunft
weiter im Nürnberger Land.
Ist sicher immer schwer vorherzusagen, das ist das eine, das wusste ja Karl Valentin schon. Aber natürlich weiterhin im Nürnberger Land und darüber hinaus, wir betreiben ja insgesamt 5 Werkstandorte, 2 davon im Nürnberger Land, aber von daher weiß ich eben auch, wie die Unterschiede so zwischen den Landkreisen sind und finde nicht überall so schöne Bedingungen wie im Nürnberger Land in den anderen Landkreisen, in denen wir auch noch Werke betreiben.
Dann bedanke ich mich, dass Sie heute hier gewesen sind bei Hikeucht. Danke, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Und es gibt eine weitere Folge von Hikeucht am 1. November. Da ist nämlich der 3. Landkreisbotschafter Daniel Hess hier bei uns im Studio. Er ist Direktor des Germanischen Nationalmuseums und er wohnt hier im Nürnberger Land. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war Hikeucht, der Jubiläumspodcast fürs Nürnberger Land. Alle Folgen gibt's auf unserer Webseite und allen gängigen Podcast-Portalen.
Das passt zu uns.